Danke, Siegfried. Du hast die Grundlage gelegt vom Bibeltext her für das, was ich jetzt in der Predigt sagen möchte. Liebe Gemeinde, ich habe das ja in den letzten Jahren immer wieder gemacht, dass ich mal in der Ferienzeit eine Versmaßpredigt, also in Reimform, gehalten habe. Ich habe das nicht getan, um euch das Leben am Sonntagmorgen dann schwerer zu machen, sondern um euch ein bisschen zu erfreuen. Und ich hoffe, dass ich das auch heute noch einmal wieder schaffe. Ich habe bisher die Predigten selber alle entwickelt. Heute habe ich ein klein wenig Anleihen gemacht bei Cara-Marie Burmeister und Eckhard zu Nieden. Das will ich auch ganz offen sagen. Und trotzdem ist diese Predigt originär. Es gibt sie nur einmal. Und ich möchte sie jetzt heute Ihnen halten. Also ab jetzt schalten wir um auf ein bisschen Versmaß. Wiederholungen sind eine Plage der Zeit. Doch nun auf, liebe Hörer. Auch für euch ist soweit. Eine Predigt in Versmaß sollt ihr ertragen. Und wieder hoffe ich, Gottes Geist lässt Gescheites mich sagen. Einen Blick lasst uns werfen auf zwei Frauen im Streite. Um die Rechte am Mann geht's. Kinder kriegen sie beide. Die Seniorin heißt Sarah, Frau des Hausherrn Avram. Hagar dient ihr, die Junge, stolz statt freundlich und zahm. Und bei so viel Gefühl kann Beobachten nützen. Lasst uns sehen, was wir lernen, um uns selber zu schützen. Darum fangen wir beim Anfang an, bei Hagar, jung, schön, ohne Mann. Ich hätte dich, Hagar, gern gefragt, wie fühlt sich eine schlichte Magd in der Funktion des Opferlammes, dann Mutter eines ganzen Stammes, so groß, dass man's nicht zählen kann, und das ganz ohne Ehemann? Du dientest still von früh bis spät, so unterwürfig, wie's nur geht, bescheiden und fast unsichtbar. Der Sarah, die Gattin war, von Abraham, dem Glaubenshelden. Denn Sklaven haben nichts zu melden. Sie, die Hebräer, waren Nomaden. Nun zog sich wie ein roter Faden der Wunsch bei Abraham durchs Leben, Gott wolle einen Sohn ihm geben. Gott hatte ihm das zugesagt. Die Hoffnung war nun sehr gewagt, denn für ein Kind war es reichlich spät, seit Sarah auf die 80 geht. Da sagte Sarah sehr verdrossen, der Herr hat meinen Leib verschlossen, du könntest, um das hinzubiegen, durch Hagar noch ein Söhnchen kriegen. Egal, wer dann die Eltern sind, wir tun, als wäre es unser Kind. Da machen wir nicht viel Theater, Hauptsache ist, du bist der Vater. Ihr Mann in seinen alten Tagen, der ließ sich das nicht zweimal sagen. Was allerdings in Frage stellte, ob Gottes Wort für ihn noch gelte. Wir sehen, dass beim Glaubenshelden sich doch langsam Zweifel melden. Du aber, Hagar, warst wohl auf. Das ist nun mal der Dingelauf. Ein Kind, das wäre wirklich schön, lässt froh dich in die Zukunft sehen. Und ruhig schlafen oder schnarchen, wenn dies das Kind des Patriarchen. Die Sarah war von altem Holz, du aber hoffnungsvoll und stolz. Der Stolz war falsch und auch sehr kindlich. Und Sarah überaus empfindlich. Durch Leidensdruck durch die Jahrzehnte, wo sie ein eigenes Kind ersehnte. Sie, so erzählt es uns die Bibel, sie reagierte sehr sensibel. Dass unter ihr du leiden musst, das macht dein Stolz und Sarahs Frust. Und schließlich ist es ihr gelungen, durch kleinere Erniedrigungen, durch Hass dich aus dem Zelt zu treiben. Hier wolltest du nicht länger bleiben. Nun warst du kopflos auf der Flucht. Da hat ein Engel dich gesucht. Er fand dich auf dem Weg nach Schur und sprach: Was, Hagar, machst du nur allein an dieser Wasserquelle? Geh heim zu Sarah auf der Stelle. Besieg den Stolz und sei bescheiden. Du musst noch eine Zeit lang leiden. Dann aber hast du was zu lachen. Ich will zum großen Volk dich machen. Dich Hagar es nach Hause zieht. Du bist ein Gott, ja, der mich sieht. So sprichst du hoffnungsvoll. Du eilst zum Patriarchen und verweilst. Du warst gehorsam und recht schnell gebarst du deinen Ismael. Als er das Licht der Welt erblickt, da musstet ihr nun den Konflikt, Neid, Ärger, Wünsche und Begehren behutsam untern Teppich kehren. Dein Ismael, wie das so geht, der kam schon in die Pubertät. Da kriegte Sarah 90 schon nun doch noch den versprochenen Sohn. Gott sprach: Ihr nennt ihn Isaak. Worüber Sarah tief erschrak. Denn übersetzt hieß das: Man lachte. Ihr schien, dass Gott sich lustig machte. Kaum rief sie jetzt den Namen bloß, fühlt sie von Gott den Rippenstoß. Du, Sarah, als ich bei euch weilte, mit Abraham das Essen teilte, da hab ich Hoffnung ihm gemacht. Und du hast dort im Zelt gelacht. Trotz alledem, die beiden Alten verwöhnten Isaak und strahlten. Nur Hagar konnte es kaum ertragen. Der Vater würde ohne Fragen ihm alles Land und Vieh vererben, ihr eigener Sohn als Bettler sterben. Auch Ismael bemerkte bald, dass er nicht viel beim Vater galt. So kam es denn gelegentlich, dass er ins Zelt des Bruders schlich, wo er ihn ärgerte und neckte, wenn er ihn dort allein entdeckte. Doch dieser brüllte wie am Spieß. Natürlich hörte Sarah dies. Sie ahnte gleich: Der Bösewicht, er lässt das Kind in Ruhe nicht. Sie ging zu Abraham empört. Der freche Bengel, unerhört, er schubst und kleift den armen Kleinen und bringt ihn, wo er kann, zum Weinen. Auch Hagar selbst, ganz ohne Grund, behandelt ihn wie einen Hund. Meinst du, es wäre mir einerlei, so hier zu leben mit den zwei? Du siehst doch ein, es hat kaum Zweck. Ach, bitte, schick die beiden weg. Ihr Abraham strich sich den Bart. Ich glaube, Weib, das ist zu hart. Dass du als Mutter das nicht lernst, nimmst diese Zankerei so ernst? Doch nachts vernahm er Gottes Wort. Ist schon okay. Schick Hagar fort. Ich werde beide gut bewachen, auch Ismael zum Volke machen. So fasste Abraham den Mut. Ihm war bei all dem gar nicht gut. Wie konnte er sie bloß verjagen? Die Sache lag ihm auf dem Magen. Er sprach zu Hagar ganz bedrückt: Zieh nach Ägypten jetzt zurück. Du kannst, so hört ich Sarah klagen, dich gar nicht mehr mit ihr vertragen. Darum frag ich dich, könnt ihr beiden den kleinen Isaak nicht leiden? Es nützte nichts, dass Tränen flossen. Sie mussten gehen. Es war beschlossen. Er half ihr, Brote einzupacken. Das Wasser nahm sie auf den Nacken. So war am besten es zu tragen. Dann hieß es, Lebewohl zu sagen. Ihr Herr versuchte sie zu trösten. Vertrau auf Gott, den Allerhöchsten. Er küsste beide
auf die Wange, dann stand er da und winkte lange.
So wanderten sie voll beladen auf staubig trockenen Wüstenpfaden, doch plötzlich sahen sie, oh Schreck, nicht mehr die kleinste Spur im Dreck. Sie wussten nicht mehr aus noch ein. Wo kann der Weg geblieben sein? Sie stapften durch den Sand zurück, den Hügel links herauf ein Stück. Man sah nichts, wie man sich auch drehte. Der Sandsturm jede Spur verwehte. Die Sonne unbarmherzig stach. Und Ismael schlich schon ganz schwach und müde hinter Hagar her. Im Schlauch war nun kein Wasser mehr. Der Junge wurde immer blasser. Ach Mutter, nur ein Schlückchen Wasser. Die Zunge klebt, mein Hals ist trocken. Dann hörte Hagar ganz erschrocken, mein Fuß tut weh, ich kann nicht weiter.
Komm, Kind, wir spielen Pferd und Reiter. Moment, wart ab, ich muss mich bücken. So, klettere jetzt auf meinen Rücken. Sie tat, als sei es nur ein Scherz. Die Angst jedoch zerriss ihr Herz. Die Mutter, noch mit letzter Kraft, zu einem mageren Strauch es schafft. Hier kannst du schlafen, streck die Glieder, ich suche Wasser und komm wieder, spricht Hagar und entfernt sich schnell. Zurück bleibt weinend Ismael. Sie musste einfach weitergehen. Sie konnte ihn nicht sterben sehen. Doch da, was hört sie in der Luft?
Geh, Hagar, denn dein Junge ruft. Sein Weinen ist zu Gott gedrungen. Er wird dich schützen und den Jungen.
Gleich rannte sie zu ihm hinüber. Nanu, rief Hagar, hab ich Fieber? Sie stand wie angewurzelt, nachdem sie fast hineingepurzelt, in einen Brunnen dort im Sand. Mit Wasser, voll bis an den Rand.
Zuerst versorgte sie den Sohn, dann saß sie selbst am Brunnen schon.
Bald gingen sie mit frischem Mut, wie Gott sie führte, war es gut, bis hin zur großen Wüste Faran.
Und beide wohnten dort von da an.
Geheiratet hat Ismael. Und vielen Kindern gab er Leben. Ein Volk so groß wie Israel.
Jedoch steht dies Versprechen auch, das Gott der Hagar einst gegeben. Fast wärt ihr noch vor Durst gestorben, doch die Erfahrung einst erworben bestätigt sich, was auch geschieht. Gott ist ein Gott, der stets mich sieht. Weil du's daheim im Zelt der Frommen nicht überzeugend mitbekommen, drum überzeugt Gott selber dich. So überzeuge er auch mich. Denn auch für mich und dich soll gelten, dass Gott, der Schöpfer aller Welten, durch unser Leben will uns leiten. Er will uns helfen, uns begleiten. Er schenkt uns Kraft, um Stand zu halten. Wann immer wir die Hände falten, um in Gefahren zu bestehen und einen Ausweg noch zu sehen. Und selbst wenn einer von uns flieht, Gott ist ein Gott, der stets mich sieht. Er kann auch mich durch Engel lenken. Mir seine Sicht der Dinge schenken. Denn was auch immer mir geschieht, Gott ist ein Gott, der stets mich sieht. Amen. Danke dafür, Herr Jesus Christus, dass du ein Gott bist, der jeden Menschen sieht,
der keinen einfach in der Wüste umkommen lässt. Nicht in der Wüste, in der wirklich kein Wasser ist, auch nicht in einer Wüste unseres Lebens, in der wir keine Hoffnung sehen und keine Kraft finden. Du bist bei uns. Und du möchtest, dass jeder, der auf dich vertraut, der seine Not dir entgegenruft, weiß, dass du ihn hörst und siehst und ihm antwortest und ihm hilfst und ihm behütest. Danke dafür, dass du das tust und dass du jeden von uns segnen möchtest mit dieser Gewissheit. Du bist ein Gott, der auch mein und dein Leben, das Leben jedes Menschen hier sieht. Du bist ein Gott, der uns hilft und uns schützt. Danke dafür, Herr, dass Tabea das wissen darf. Danke, dass Mehdi und Sarah das wissen dürfen und auch erlebt haben in ihrer Zeit hier in Deutschland und während der Flucht. Danke, Herr, dass viele Menschen, die hier in Fürstenfeldbruck leben, das erfahren. Und wir bitten dich, gib, dass sie begreifen, dass das von dir kommt, dass du der Herr des Lebens bist und sie segnen und beschenken möchtest. Gib, dass viele noch hier in dieser Stadt sich dir zuwenden und begreifen, dass du ihr Gott sein willst. Amen.